Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol. Bei unserer Spiritualitätssendung sagt Ihnen Veronika Ruf. Ich werde Sie durch die Sendung begleiten. Unser Gast ist Professor Dr. Christoph Ohly mit dem Thema Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes, der erste Teil. Professor Ohly wird heute wieder über den Heiligen Geist sprechen und uns diesmal die sogenannten Früchte des Geistes erklären. Diese finden wir im Brief des Apostels Paulus an die Galater. Es sind Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Nun, vielleicht fragen Sie sich, was haben diese Früchte des Geistes, die da genannt sind, mit dem Heiligen Geist zu tun? Sind das nicht einfach positive Gefühle oder Gemütsregungen oder auch Tugenden, die jeder Mensch in größerem oder geringerem Maß besitzt, ohne dass er gleich Christ sein muss? Was es mit diesen Früchten auf sich hat und wie sie mit dem Heiligen Geist zusammenhängen, das erfahren wir von unserem Referenten, den ich jetzt herzlich begrüßen darf. Grüß Gott, Professor Ohly.
Grüß Gott, Frau Ruiz. Grüß Gott zusammen.
Ja, Professor Ohly, ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind seit 1991 Priester der Erzdiözese Köln. Seit April 2010 sind Sie Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät der Universität Trier. Für die Vatikanische Kleruskongregation sind Sie als Berater tätig. Neben der Mithilfe in der pfarrlichen Seelsorge sind Sie mit dem spanischen Säkularinstitut Cruzadas de Santa Maria verbunden. Diesem Säkularinstitut ist auch eine Priestergemeinschaft angegliedert. Sie heißt Pater Thomas Morales, die aus Diözesanpriestern besteht. Und Sie sind deren Leiter derzeit. Es freut mich, Professor Ohly, dass Sie heute wieder bei uns sind. Und wir können auch gleich in den Vortrag einsteigen.
Bitte ja, schön. Herzlichen Dank, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Wir haben es schon gesagt, nachdem wir uns in den beiden vorausgehenden Sendungen mit den Gaben des Heiligen Geistes befasst haben und diese unter dem Leitgedanken Leben aus dem Geist etwas näher untersucht haben, gehen wir heute und in den beiden folgenden Sendungen einen, so glaube ich, entscheidenden Schritt weiter. Wir überschreiten unsere bisherigen Gedanken, indem wir nun auf die Frucht von Gottes Wirken im Leben der Kirche und im Leben des einzelnen Gläubigen schauen. Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes, so der Titel unserer Sendungen. Da stellt sich zunächst die Frage, die Gaben des Heiligen Geistes, die sind uns jetzt bekannt. Weisheit, Einsicht, Rat, Stärke, Erkenntnis, Frömmigkeit und Gottesfurcht. Was aber sind die Früchte des Heiligen Geistes und was haben sie konkret mit meinem Leben zu tun? Der Begriff Frucht des Heiligen Geistes ist ein wichtiger Terminus des Neuen Testaments. Wir haben es gerade gehört, der Völkerapostel Paulus nennt in seinem Brief an die Galater im 5. Kapitel verschiedene Erscheinungsformen für diese eine Frucht, die manchmal auch Früchte des Geistes genannt werden. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Zusammen werden sie die Frucht des Geistes genannt. Demzufolge sind sie also so etwas wie die verschiedenen Beeren einer einzigen Weintraube. Zu diesen neun Beeren, die wir gerade genannt haben, kommen gemäß dem Katechismus der katholischen Kirche noch drei hinzu, die sich aus der lateinischen Übersetzung des Neuen Testamentes, der sogenannten Vulgata, ergeben, namentlich die Langmut, die Bescheidenheit und dann auch ausdrücklich die Keuschheit. So kommen wir heute auf die Zwölfzahl jener Beeren, wenn wir in diesem Bild bleiben wollen, die diese einzige Frucht am Weinstock Gottes ausmachen. Oder anders gesagt, umgangssprachlich die zwölf Früchte des Heiligen Geistes. Bei seinem Besuch zum Weltjugendtag in Sydney im Jahre 2008 hat Papst Benedikt XVI. Auf eine Glaubensrealität verwiesen, die der erste Grundgedanke zu unseren heutigen Überlegungen darstellen soll. Der Heilige Vater sagte damals in der Eucharistiefeier zum Abschluss dieses großen und beeindruckenden Jugendtreffens: Die Kraft, die Gnade des Geistes ist nicht etwas, das wir uns verdienen oder erarbeiten, sondern nur als reines Geschenk empfangen können. Gottes Liebe kann ihre Kraft nur entfalten, wenn wir zulassen, dass sie uns von innen her verändert. Wir müssen sie, die harte Kruste unserer Gleichgültigkeit, unserer geistlichen Trägheit und unserer blinden Anpassung an den Geist dieser Zeit, durchbrechen lassen. Nur dann können wir sie, unsere Vorstellungskraft, entflammen und unsere tiefsten Sehnsüchte formen lassen. Aus diesem Grunde, so fährt der Papst fort, ist das Gebet so wichtig. Das tägliche Gebet, das persönliche Gebet in der Stille unseres Herzens und vor dem Allerheiligsten und das liturgische Gebet im Herzen der Kirche. Gebet ist reine Aufnahmebereitschaft für Gottes Gnade. Liebe in Aktion, Gemeinschaft mit dem Geist, der in uns wohnt und uns durch Jesus in der Kirche zu unserem himmlischen Vater führt. Soweit Papst Benedikt in Sydney. Diesen Worten folgend wollen auch wir unsere weiteren Überlegungen zunächst in die Atmosphäre des Gebetes stellen und dabei um die Gaben des Heiligen Geistes bitten, auf dass er die Türen unserer Ohren und unserer Herzen öffne, auf dass er Einzug halte, uns verwandle und in uns und durch uns zur Frucht werde, die immer die Frucht seiner Liebe ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, halten wir uns noch einmal diesen Gedanken von Papst Benedikt XVI. In seiner Quintessenz vor Augen. Wenn wir diesen Gedanken recht bedenken, dann wird uns wieder einsichtig, die Frucht des Heiligen Geistes ist menschlich nicht planbar und machbar. Sie ist ganz und gar Gabe, das heißt Geschenk der Liebe Gottes. Sie wächst im Leben eines Gläubigen, aber auch nicht einfach automatisch. Denn unser Wille, unsere Entscheidungsfähigkeit und unser konkretes Tun und Lassen will der Herr in dieses göttliche Wirken mit einbeziehen. Doch Wachstum und Gedeihen liegen grundsätzlich in Gottes Hand, auch wenn wir seine Mitarbeiter sind. Nicht bloße Marionetten, sondern freie Werkzeuge, mit denen Gott sein Reich erbaut. So schreibt der heilige Paulus in seinem ersten Brief an die Kirche von Korinth: Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott aber ließ wachsen. So ist weder der etwas, der pflanzt, noch der, der begießt, sondern nur Gott, der wachsen lässt. Wer pflanzt und wer begießt, beide arbeiten am gleichen Werk, jeder aber erhält seinen besonderen Lohn, je nach der Mühe, die er aufgewandt hat. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld, Gottes Bau. Und das rechte Verhältnis also, liebe Hörerinnen und Hörer, von Gottes Gnade und menschlicher Freiheit in der Kooperation zu erkennen, ist es wichtig, daran zu erinnern, dass Gottes Wirken nicht etwas Unnatürliches darstellt, das sozusagen über unser Leben hinwegfegt, ohne uns darin einzubinden. Das wäre mehr oder weniger ein magisches Denken. Nicht wenige Menschen denken heute so, stellen sich auf diese Weise Gott und sein Wirken vor, beten und bitten auch darum. Aber Gott soll ihnen bloß nicht nahe kommen. Er soll es halt nur machen. Er soll die Katastrophen vermeiden. Er soll dies und jenes tun, aber nahe kommen, in mein Leben eintreten, das bitte nicht. Also Gott als das ferne Wesen, das man so unter seiner persönlichen Kontrolle behält. Nein, das Gegenteil ist der Fall, denn der Besitz und die Wirksamkeit des Heiligen Geistes ist eben nicht etwas Unnatürliches, das nur über uns hinwegfegt, etwas, was uns letztlich damit äußerlich und fern bliebe. Es bindet uns vielmehr in einer Weise ein, die dann unauslöschlich zu uns gehört. Der Heilige Geist macht uns nämlich zu echten, authentischen, neuen Menschen. Zu Menschen, die ihrer Bestimmung auf Erden entsprechen und ihrer Ewigkeitsbestimmung entgegenreifen. Das Ebenbild Gottes, das uns in unserem Geschaffensein und in unserer Neuwerdung in Tod und Auferstehung Christi unauslöschlich wie ein Siegel eingeprägt worden ist, strahlt auf diese Weise dann immer klarer aus dem Gläubigen heraus, in welchem der Heilige Geist wirkt und wirken kann. Der heilige Paulus verdeutlicht das, wenn er in seinem Galaterbrief von diesem Kleid spricht, das wir in der Taufe anlegen. Wenn er sagt, ihr alle seid durch den Glauben Söhne Gottes in Christus Jesus. Denn ihr alle, die auf Christus getauft seid, habt Christus als Gewand angelegt. Es gibt nicht mehr Juden und Griechen, nicht Sklaven und Freie, nicht Mann und Frau, denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Ein berühmter Modedesigner hat einmal gesagt, ich mache Kleider, damit Menschen sie bewohnen. Die Leute sollen meine Kleider nicht nur anziehen, sondern in ihnen wie in einem Haus wohnen, sich in ihnen zu Hause fühlen. Es ist wohl dann kein Zufall, dass das Messgewand des Priesters Kasel heißt, also vom lateinischen Casula, das kleine Haus. Die Kasel des Priesters ist das Häuschen, das er mit seinem Leben bewohnen soll. Und so ist es auch und noch viel grundlegender mit dem Taufgewand. Es ist jenes Haus, in dem wir wohnen, in dem Gott wohnt und ewige Lebensgemeinschaft mit uns pflegt. Und wie wir unsere Wohnungen und Häuser pflegen, instand halten und verschönern, so soll auch das Haus unserer Taufe, das Gewand ewigen Lebens, immer wieder gereinigt, aber auch verschönert werden. Und das geschieht genau da, wo ich regelmäßig das Sakrament der Versöhnung, die Beichte, empfange. Denn sie wäscht das Gewand rein, sie lässt es von Neuem wie neu erstrahlen. Aber es wird dort immer noch schöner und strahlender, wo ich mich dann in diesem Haus vom Geist Gottes leiten lasse. Die Frucht des Geistes, oder wie wir ja gesagt haben, die 12 Früchte des Heiligen Geistes, sind also so etwas wie die Verschönerungen des Taufhauses, an denen Gottes Wirken, aber eben auch mein Mitwirken erkennbar werden können. Die Tauftheologie des Heiligen Paulus in seinem Brief an die Kirche von Rom drückt das auf einzigartige Weise aus. Er schreibt im 6. Kapitel dieses Römerbriefes, wir wurden mit ihm begraben durch die Taufe auf den Tod. Und wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters von den Toten auferweckt wurde, so sollen auch wir als neue Menschen leben. Wenn wir nämlich ihm gleich geworden sind in seinem Tod, dann werden wir mit ihm auch in seiner Auferstehung vereinigt sein. Wissen wir doch, unser alter Mensch wurde gekreuzigt, damit der von der Sünde beherrschte Leib vernichtet werde und wir nicht Sklaven der Sünde bleiben. Denn wer gestorben ist, der ist frei geworden von der Sünde. Sind wir nun mit Christus gestorben, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Für Gott leben, so sagt er dann später in diesem Römerbrief, ist das Kennzeichnende dessen, der mit der Taufe mit Christus verbunden worden ist. Ihr sollt euch, so sagt Paulus, als Menschen begreifen, die für die Sünde tot sind, aber für Gott leben in Christus Jesus. Für Gott leben. Die einzelnen Charakterzüge des neuen Menschen sind dafür unverzichtbar und zutiefst kostbar. Der Heilige Geist bringt sie hervor. Er ist die Kraft des Lebens von Christus. Schauen wir uns also die Elemente der Frucht des Geistes nun etwas genauer an. Heute wollen wir auf die ersten 4 von den insgesamt 12 Beeren der einen Traube schauen. Und das heißt für heute die Liebe, die Freude, der Friede und die Geduld. Die erste Beere dieser einen Frucht ist also, wir haben es gerade auch gehört, die Liebe. verstehbar und letztlich nachvollziehbar wird die Liebe nur im Blick auf die fleischgewordene Liebe Gottes, im Blick auf Jesus Christus, auf seine Hingabe, auf sein Kreuz. Er ist das Urbild jener heiligen, selbstlosen Liebe Gottes, die sowohl unendliche Güte und unbesiegbares Wohlwollen gegenüber dem Menschen bedeutet, als auch zugleich den Anspruch einer Wahrheit in sich trägt, die sich gegen die Lüge, gegen die Sünde, gegen das Widergöttliche richtet. Liebe fordert also Wahrheit, und Wahrheit wird in Liebe lebbar. Der Apostel Johannes bezeugt dies in seinem bekannten Wort: Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Das gesamte Wirken Jesu zeichnet sich durch Liebe aus. Und die größte Demonstration dieser Liebe, die es je gegeben hat, war das Opfer, das er für uns alle am Kreuz dargegeben hat. Jesus, der mit dem Vater eines Wesens ist, opfert seine himmlische Macht und Herrlichkeit, um ein Mensch zu werden. Und um der Menschheit willen die Erniedrigung, also das schmerzvolle Leiden und den Tod zu erleiden. Beim letzten Abendmahl betont Jesus die Frucht dieser Liebe, wenn er sagt: Wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, wie ich euch liebe. Niemand hat eine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Gottes Geist in seiner Fruchtbarkeit wird demzufolge vor allem da in uns erkennbar, wo wir das tun, zu dem Gott uns befähigt hat, nämlich so zu lieben wie er. Oder anders gesagt, das zu sein und zu leben, was er selbst ist und lebt, die Liebe. Unser Menschsein wird, und das ist unser aller Erfahrung, da vor allem schön, wo es sich aus Liebe verzehrt, wo es sich hingibt, wo es sich zur Verfügung stellt. Denken wir nur an die großen Heiligen der Liebe im 20. Jahrhundert. Beispielsweise die selige Mutter Teresa von Kalkutta oder der heilige Maximilian Kolbe. Letztlich darf und kann jeder von uns solch eine Beere in der Frucht des Geistes sein. In der Liebe zu Gott, in der Liebe zum Nächsten, in der Liebe zu sich selbst. Und dies ist eine Aufgabe, mit der wir nie fertig werden. Es ist eine Aufgabe für jeden Tag, eine Aufgabe des Ringens und Umkehrens, eine Aufgabe des Neubeginnens und der Beständigkeit. Wenn du die Liebe siehst, siehst du die heiligste Dreifaltigkeit, schrieb einmal der heilige Augustinus. Wie schön wäre es, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Menschen durch unsere Liebe den dreifaltigen Gott erkennen würden. Wir wären wahrhaft seine Mitarbeiter am Heil der Menschen, ja, fruchtbare Mitarbeiter in seinem Geist.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Referent heute ist Professor Dr. Christoph Ohly mit dem Thema Gottes Gnade zeigt Wirkung, die Früchte des Heiligen Geistes. Heute mit dem ersten Teil. Wir haben von ihm gehört über das Leben im Geist Gottes und auch schon die erste Frucht des Heiligen Geistes erklärt bekommen, die Liebe. Jetzt geht es weiter mit der Freude.
Die zweite Frucht des Heiligen Geistes ist also die Freude. Unser Herr Jesus Christus war bei der Aussicht, viele Söhne, viele Kinder zur Herrlichkeit zu führen, mit Freude erfüllt. Der Hebräerbrief, aus dem dieses Wort stammt, verrät uns darüber hinaus aber auch, dass Jesus, der Urheber und Vollender des Glaubens, dafür das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich zur Rechten des Thrones Gottes setzte. Im Johannesevangelium erinnert er, statt kurz vor seinem eigenen Leiden an sein bevorstehendes Schicksal zu denken, seine Jünger daran, dass seine Freude, wie er sagt, in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Er sagt ihnen, dass sie über sein Fortgehen traurig sein würden. Doch eure Traurigkeit, Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Und euer Herz soll sich freuen und eure Freude wird euch niemand nehmen. Und das Kapitel, das 16. Kapitel des Johannesevangeliums, schließt dann mit den Worten Jesu: In der Welt habt ihr Angst, aber lasst euch nicht entmutigen, ich habe die Welt besiegt. Die Freude. Gemäß diesem Urbild Jesu, von dem wir gerade mit diesen Stellen aus der Heiligen Schrift ein wenig hören konnten, dem Urbild Jesu, der uns den Heiligen Geist sendet, ist die Frucht der Freude nicht etwas Oberflächliches. Im Gegenteil, sie geht tiefer und durchdringt alle Bereiche des Menschen, auch und gerade die, von denen wir zu wissen meinen, dass da niemals Freude sein kann. Zum Beispiel in den Nächten des Glaubens, wo ich zweifle. In den Nächten des Lebens, wo ich traurig bin. In der Nacht des Todes, in der ich sterbe und hinübergehe in das neue, ewige Leben. An diesen Punkten merken wir schnell, dass die Freude, die uns der Heilige Geist schenkt und in uns zur Frucht bringen möchte, letztlich nur von Gott herkommen kann. Weil Gott uns liebt und alles für uns tut, weil Gott uns nahe ist und uns in allem und durch alles leitet, brauchen wir uns nicht zu fürchten. 365 Mal, wir könnten sagen, für jeden Tag des Jahres wird in der Heiligen Schrift gesagt: Fürchte euch nicht, fürchte dich nicht. Eines der Grundkategorien, der Grundbotschaften der Heiligen Schrift. Fürchte dich nicht. In der Kraft des Glaubens wissen wir, dass der Weg meines Lebens geführt ist. Hat die Gottesmutter Maria nicht so etwas verspürt, als sie im Haus ihrer Cousine Elisabeth in den Bergen von Judäa nach einem beschwerlichen Aufstieg in dieses Gebirge ausrief: Meine Seele preist die Größe des Herrn und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Die Freude ist also eine stille, aber beständige Begleiterin des Christen. Und wer sie lebt und durchträgt, wird zu einem stillen, aber überzeugenden Missionar der Gegenwart Gottes. Denn die Freude, so hat es Christus uns im Evangelium ja gesagt, ist Gottes Gabe selbst. Ich bin gekommen, damit meine Freude in euch ist und eure Freude vollkommen wird. Die Freude und das wissen wir alle, liebe Hörerinnen und Hörer, die Freude durchzutragen ist wahrlich nicht leicht, aber stets eine Hilfe, weiterzugehen und zu vertrauen. Und darin können wir einander Tag für Tag helfen, durch die Freude in unseren Gesichtern, die Freude in unserem Tun, die Freude in unseren Worten, die wir einander schenken. Vielleicht kann uns das ein kleines Gedicht verdeutlichen, das aus der Feder von Joachim Krebs stammt. Er schreibt: Ein fröhliches Gesicht ist wie ein Licht in der Nacht, wie die Sonne am Morgen, wenn der Tag erwacht. Freude, die echt ist, übersieht nicht, was schlecht ist, kennt Lachen und Weinen, kennt blühende Gärten und Wüsten mit Steinen. Wer unten war und in Gefahr und wieder lacht, der hat trotz allem segensreiche Erfahrungen gemacht. Wer alles hat und immer satt, übersieht in der Not die Notwendigkeit fürs tägliche Brot. Wem etwas fehlt, der weiß, was zählt, der hat den Blick für tägliche Wunder, fürs kleine Glück. Wenn Freude zu Dank, wird heil, was krank, wird selbst der Schmerz zum Baustein für ein fröhliches Herz. Weil Gott mir Halt gibt, weil er mich liebt, kann Neues beginnen, kann ich das Leben und Freude gewinnen. Er gibt tiefe Freude, er sorgt für das Heute, ich brauche nicht zu sorgen, er weiß, was ich brauche, er kennt auch das Morgen. Ich freue mich des Herrn, ich habe ihn gern. Er gibt mir Licht, ein fröhliches Herz und ein fröhliches Gesicht. Die nächste Frucht in der Aufzählung ist der Friede. Einer der Titel Gottes lautet Friedensfürst, so sagt es der Prophet Jesaja. Und beim letzten Abendmahl spricht Jesus mit seinen Aposteln über diese Frucht des Geistes. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt ihn euch gibt, gebe ich ihn euch. Und er grüßt die Apostel nach seiner Auferstehung mit den Worten, der Friede sei mit euch. Und das kommende Reich Gottes, dessen Haupt Jesus Christus als König der Könige sein wird, zeichnet sich durch einen nie endenden Frieden aus. Was ist das Friede? Wahrer Friede ist wohl mehr als nur das Schweigen von Waffen. Wahrer Friede ist in der Tat ein Geschenk Gottes, eine Realität, die im Herzen des Menschen beginnt. Denn es ist ein Friede mit Gott. Gott hat durch sein Kreuz Frieden mit den Menschen und der Welt gestiftet. Also einen Einklang zwischen Gott und Menschenwillen, Einklang zwischen Schöpfer und Geschöpf, den Einklang zwischen seiner Liebe und der menschlichen Liebe. Der Mensch, der mit Gott in Frieden lebt und das heißt, seine Worte, seine Weisungen, seine Gebote ernst nimmt und sie sich zu befolgen bemüht, schafft die Grundlage für den Frieden auch mit dem Nächsten. Denn in diesem wird dann für ihn Gott erkennbar. In keinem anderen Zeichen des Glaubens wird das so sehr deutlich wie im Kreuz. Denn in diesem Zeichen der göttlichen und menschlichen Liebe verbindet der vertikale Balken Himmel und Erde, also Gott und Mensch. Das Kreuz schafft Frieden zwischen Gott und den Menschen. In diesem Zeichen verbindet aber auch der horizontale Balken die Menschen untereinander. Das Kreuz schafft Frieden im Herzen und in den Herzen. Dieses Kreuz, die Verbindung Gottes mit uns Menschen und der Menschen untereinander, ist demzufolge das Erkennungszeichen des Christen. Denn mit Gott verbunden, schafft Gott auch Frieden untereinander. Der Mensch ist dafür sein Werkzeug. Dass das zu leben nicht einfach ist, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wissen wir aus unserer täglichen Erfahrung. Da ist zum Beispiel der nahe Verwandte, mit dem kein Friede mehr möglich sein soll. Mit dem störrischen Nachbarn schon recht nicht. Und mit dem elenden Arbeitskollegen auf Verdeih und Verderb sowieso nicht. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis des Unfriedens heraus, der uns in diesem Alltäglichen umgibt? Sicher nicht dadurch, dass wir ihn fest zementieren, sondern nur dadurch, dass wir Gottes Geist in uns und durch uns wirken lassen. Er ist es, der uns immer wieder anstoßen und entzünden will, auch und gerade dort, wo es besonders aussichtslos erscheint. Wo es aussichtslos erscheint, da ein Wort des Friedens und eine Tat des Friedens zu wagen. Wir mögen dann manchmal, gerade als Christen, verlacht oder wenig ernst genommen werden. Aber das wissen wir. Solch ein Friede verändert nur die Welt. Und wir verändern allemal damit etwas in unserer Umgebung. Vielleicht haben Sie es auch vernommen, der Friede, den Gott uns schenkt und der in uns und durch uns fruchtbar werden soll, sich vermehren soll, ist offensichtlich eng verbunden mit diesen beiden ersten Früchten, die wir genannt haben, mit der Liebe und mit der Freude. Denn es heißt im Psalm 119, großen Frieden haben die, die dein Gesetz lieben. Sie werden niemals straucheln. Mit anderen Worten, der Friede meint auch und vor allem eine innere Haltung, also die heitere Gelassenheit des Herzens, die von dem Bewusstsein herrührt, dass wir in Gottes guter Hand sind und oft nicht alles selbst meistern können. Mit Liebe und Freude den Frieden wagen. Das traut Gott uns zu. Als vierte Frucht des Heiligen Geistes oder als vierte Beere dieser einen Frucht des Geistes schauen wir nun noch auf die Langmut. Die Langmut begegnet uns vielfältig in der Heiligen Schrift. Unser Herr Jesus Christus lebte diese Frucht während seines ganzen irdischen Wirkens. Und auch der Apostel Paulus beschreibt einen Aspekt dieses Wirkens in seinem Brief an Timotheus auf folgende Weise. Aber ich habe Erbarmen gefunden, damit Christus Jesus an mir als Erstem seine ganze Langmut beweisen konnte, zum Vorbild für alle, die in Zukunft an ihn glauben, um das ewige Leben zu erlangen. Und selbst als Jesus den qualvollen Tod durch die Kreuzigung erleidet, beweist er eine geduldige Ausdauer, indem er für diejenigen betet, die ihn quälen und töten. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die griechischen Wörter, die mit Langmut übersetzt werden, beinhalten deshalb auch die Bedeutungen wie Geduld und Ausdauer. Der Begriff heißt wörtlich Großmut oder Langmut und beschreibt wortwörtlich die Großheit oder die Langheit im Herzen des Menschen. Also die Nachsicht einer Person, die sich auch dann nicht rächt, wenn sie die Gelegenheit dazu hätte. Wie heißt es so schön im hohen Lied der Liebe des ersten Korintherbriefes? Die Liebe ist langmütig, die Liebe ist gütig. Sie ereifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht sich nicht auf, sie handelt nicht ungehörig, sucht nicht ihren Vorteil, lässt sich nicht zum Zorn reizen, trägt das Böse nicht nach. Wie dankbar, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir für Menschen, die geduldig, langmütig mit uns sind. Für Menschen, die ein weites Herz für uns haben, die mit unseren Fehlern und Schwächen umgehen, sie dulden, sie erdulden, ja, sie manchmal sogar akzeptieren. In ihnen wird Gottes Geduld mit den Menschen erfahrbar, seine Langmut. Sollte und darf das nicht auch für uns gelten? Wäre das nicht eine schöne Frucht unseres Lebens im Heiligen Geist, so zu leben wie er, geduldig, nachsichtig, langmütig? Wie lehrt Jesus den Petrus schon im Evangelium, wenn es dort heißt, da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben, wenn er sich gegen mich versündigt? Siebenmal? Jesus sagte zu ihm, nicht siebenmal, sondern 77-mal. Und wir wissen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass das so viel wie immer bedeutet. Das heißt freilich nicht, den Menschen nach dem Mund zu reden, sondern sie mit der Wahrheit Gottes zu konfrontieren, aber mit ihren Fehlern doch auch geduldig nachsichtig zu sein. Der heilige Augustinus hat dieses schöne Wort geprägt, die Sünde hassen, aber den Sünder lieben. Deshalb die Frage, fällt Ihnen dazu jetzt jemand spontan ein, dem Sie Geduld, dem Sie Langmut, dem Sie Nachsicht schenken möchten? Wenn ja, dann wagen Sie, auf diese Weise im Heiligen Geist fruchtbar zu werden. Mit Geduld, mit Nachsicht, mit Langmut. Dann wächst das Reich Gottes in Ihnen und in der Welt. Liebe, Freude, Friede, Geduld. Um diese ersten vier der 12 Früchte des Heiligen Geistes wollen wir nun Gott bitten, dass er sie uns verleihe, jetzt und in den kommenden Wochen bis zu unserer nächsten Sendung über die Früchte des Geistes. Wenden wir uns in diesem Anliegen an die Gottesmutter, die Braut des Heiligen Geistes, auf dass sie uns die Frucht des Geistes, die Beeren dieser einen Traube, erbitte, mit ihrem Vorbild und durch ihre mütterliche Fürsprache. Und so beten wir. Alles möchte ich dir erzählen, alle Sorgen, die mich quälen, alle Zweifel, alle Fragen möchte ich, Mutter, zu dir tragen. Wege, die ich selbst nicht kenne, liebe Namen, die ich nenne, Schuld, die ich mir aufgeladen, anderen zugefügten Schaden. Ärgernis, das ich gegeben, all mein Wollen, all mein Streben, all mein Beraten, mein Verwalten, mein Vergessen, mein Behalten. mein Begehren, mein Verzichten und mein Schweigen und mein Richten, alle kleinen Kleinigkeiten, die so oft mir Mühe bereiten. Jedes Lassen, jede Tat, Mutter, dir vom guten Rat leg ich alles in die Hände. Du führst es zum rechten Ende. Amen.
Sie hören Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in der Sendereihe Spiritualität. Unser Gast heute ist Professor Dr. Christoph Ohly aus München zugeschaltet. Er sprach über die Früchte des Heiligen Geistes. Und heute haben wir die ersten vier Früchte behandelt. Es ist die Liebe, die Freude, der Friede und die Geduld. Vielen Dank, Herr Professor Ohly, für Ihren Vortrag.
Gerne.
Wenn wir jetzt noch einmal diese neun Früchte des Geistes anschauen, beziehungsweise zwölf, wenn wir die lateinische Bibelübersetzung dazu nehmen, wie Sie gesagt haben am Anfang, ist das eine mehr zufällige Aufzählung? Könnte man da auch nicht noch andere Dinge nennen? Oder kann man über die Zahl 9 beziehungsweise über die Zahl 12 sagen?
Gut, es ist uns natürlich durch den Brief des heiligen Paulus an die Galater vorgegeben. Es sind seine Worte, die er dort schreibt. Und es ist dann immer, das wissen wir ja auch aus der Übersetzungstätigkeit von modernen Sprachen, schwierig, einzelne Worte in ein passendes Wort der eigenen Sprache zu übersetzen. Und das hat eben die Vulgata, diese Übersetzung vom Griechischen ins Lateinische, ebenfalls erfahren müssen. Und dadurch sind in der Übersetzung drei hinzugekommen, mit denen man sagte, die sind in diesem griechischen Wort zugegen, aber können nicht adäquat in einem lateinischen Wort ausgesprochen werden. Deshalb brauchen wir dazu zwei. Dann kommt letztlich die Zwölfzahl zustande, die sicherlich eine Bedeutung als Zahl hat. Inwieweit das jetzt eine Vorsehung ist oder inwieweit da auch ein tieferer Sinn hintersteckt, darüber kann man sicherlich lange sprechen. Nehmen wir es einfach mal so als eine Zwölfzahl, die auch eine tiefe Symbolik besitzt, als eine vollkommene Zahl und damit uns Haltungen in diesen Früchten gegeben sind, die unser Leben ausmachen. Natürlich könnten wir auch andere menschliche Haltungen noch hinzunehmen, aber das ist zunächst mal der Anspruch, der uns aus diesem Wort Gottes auch entgegentritt. Und ich glaube, wenn wir auf die 12 schauen, haben wir da schon genügend mit zu tun, die zu leben.
Ja, danke schön. Ja, wir haben eine erste Hörerin, Frau Schieb aus Nussloch. Grüß Gott.
Grüß Gott, Herr Dr. Ohly.
Grüß Gott.
Ich habe ein Problem und zwar, ich reg mich schnell auf, und dann gehe ich in diesem Zustand zu Leuten und dann kriege ich dies ab, sozusagen. Und ich komme dann nicht mehr runter, ich bleibe dann bei 180 stehen und mache dann Sachen, die ich eigentlich gar nicht will. Mhm. Und leide dann am eigenen Leib am meisten drunter, dass ich eigentlich so, wo ich es doch gar nicht will. Das habe ich schon so oft gesagt im Bußsakrament und es ändert sich nicht. Es geht ein bisschen, ich glaube, ich muss damit leben, aber das ist für die anderen sehr. Das ist nichts für andere und für mich ist es auch nichts. Mhm. Wie kann ich da zum Beispiel meine eigene Schwester oder wer gerade in der Nähe ist? Und das, ich möchte es nicht, aber ich schaff's nicht.
Ja, es gibt das schöne Wort, dass die Nervosität, ja, genau, die Unruhe und all solche Dinge keine gute Begleiter des Lebens und der Gespräche sind. Und ich glaube, Ihnen bleibt, ich sage jetzt mal, wie vielen anderen auch, das ist ja nicht nur etwas, was Sie betrifft, darunter leiden manche, bleibt eigentlich nur die einzige Chance, zum einen im Gebet darum treu zu bleiben und b, die Unruhe nicht als Begleiterin mitzunehmen. Also auf Deutsch gesagt, wenn ich verspüre, dass ich nervös bin, dass ich gereizt bin, dass ich aggressiv bin, dass ich diese Gedanken dann mitnehme in ein Gespräch, da nicht hinzugehen. Nur so kann ich es unterbrechen. Wenn ich mich bemühe und sage, so, ich gehe da jetzt hin und sage nichts, dann wissen wir alle, da muss nur ein Wort kommen und schon geht die Explosion los. Und es tut einem nachher furchtbar leid, wenn man wieder in diese ruhige Phase zurückgekommen ist und denkt, meine Güte, das wolltest du doch gar nicht. Ich glaube, diese beiden Pfeiler können uns helfen. Immer wieder darum zu beten, wirklich auch ein ruhiges, ein ausgeglichenes Gemüt von Gott zu bekommen und auf der anderen Seite auch mal die Konsequenz zu ziehen, wenn ich merke, dass ich da jetzt nervös und aggressiv bin, dass ich nicht in dieses Gespräch hineingehe, sondern zunächst bei mir bleibe, vielleicht, wenn es möglich ist, vor den Tabernakel gebe und wirklich all das ablege, was ein gutes Gespräch verhindern könnte.
Ja, danke schön, Frau Schieb.
Schreiben.
Ja, ist Ihnen das eine Hilfe?
Ja.
Ja, ja, danke für Ihren Anruf. Alles Gute Ihnen. Ja, danke schön. Ja, vielleicht wenden wir uns gerade jetzt nochmal der Geduld zu. Das ist vielleicht jetzt auch gerade ein guter Anschluss an das Gespräch. Und zwar, es gibt ja auch ganz verschiedene Arten von einem Martyrium. Es gibt die Blutzeugen, das fällt uns natürlich zuerst ein. Wenn wir beim Stichwort Martyrium denken, wir an die Blutzeugen. Aber es gibt auch das Martyrium der Geduld. Und Geduld, Langmut auch mit sich selber zu haben. Das ist oft am schwierigsten. Und dass man da ausharrt im Glauben oder auch, dass man sich an Gottes Verheißungen einfach festmacht, ohne dass man ihre Erfüllung sieht, oder Geduld mit dem Nächsten, Geduld mit sich selber. Das ist eine Frucht des Geistes, die vielleicht schwierig ist zu sehen, die Schwierigkeiten hat zu wachsen in uns, gerade in unserer schnelllebigen Zeit, wo immer alles gleich zur Verfügung stehen sollte, wo wir immer alles gleich erwarten. Ja, wie können wir dazu kommen, wo uns der Zeitgeist so entgegengeht eigentlich?
Ja, und genau dieser Kontext, den Sie benennen, was den Zeitgeist angeht, macht deutlich, wie wichtig es ist, dass es Menschen, jetzt spezifisch auch Christen gibt, die von dieser Geduld, von dieser Ruhe, von diesem auch warten können, geprägt und erfüllt sind. Natürlich, wir werden immer Kinder unserer Zeit sein, wir werden mit dieser Hektik auch in Berührung kommen. Umso wichtiger ist es, in der Geduld einen festen Standpunkt zu haben, die weiß, ich muss auch warten. Ich muss auch zum Beispiel auf das Wachsen von Früchten warten können. Jetzt in meinem persönlichen Leben, aber auch im Leben anderer Menschen, in Hinblick auf das Werden der Kirche, auf die Verkündigung, auf den Wachstum, auf das Wachstum des Glaubens und so weiter. Von daher ist es unglaublich wichtig, dass wir als Christen Zeugen für dieses Warten können, für diese Geduld in unserer Zeit sind, die ebenso hektisch ist. Und ich sage noch einmal, ich habe es ja auch eben im Vortrag schon gesagt, wir werden dafür manchmal belächelt und werden dafür irgendwo an den Pranger gestellt, der sagt, schau dir die an, die kommen nicht mit, die sind ja noch von vorgestern. Aber das ist eben das Schöne, dass die Kirche auch in Jahrhunderten denkt. Manchmal kommt man oder sieht man, dass es vielleicht etwas sehr langsam geht, aber die Langsamkeit, dieses bewusst auch Leben mit Geduld, mit warten können, bringt einen Bestand hervor, der dann aber auch auf Dauer Bestand hat und nicht beim ersten Sturm wieder umfällt. Das ist das große Problem der vielen Meinungen und Meinungsmachen, auch heute in den Medien, in der Presse. Die gelten einen Tag, die gelten vielleicht 2 Stunden und dann kommt was anderes und schon kippt es wieder um. Und dann merken wir, dass wir mit solch einer Haltung ein Leben letztlich nicht aufbauen können. Deswegen eine ganz wichtige Zeugenschaft, dass wir als Christen diese Frucht des Geistes auch leben.
Mhm. Ja, danke schön, Professor Ohly. Wir kommen auch schon zum Ende unserer Sendung. Es ist schön, dass wir bei Ihnen sein durften, in Ihrem Vortrag zuhören durften, über die ersten 4 Früchte des Heiligen Geistes erfahren durften. Die Liebe, die Freude, der Friede, die Geduld. In der nächsten Sendung werden wir dann die weiteren Früchte hören. Die Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Da freuen wir uns auch schon drauf. Falls Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, die Sendung nochmals hören möchten, gibt es folgende Möglichkeiten. Sie können sich eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 0700 75 25 75 20. 0700 75 25 75 20. Oder Sie können sich die Sendung auch als Podcast herunterladen von unserer Homepage www.horeb.org. Vielen Dank für Ihre Beiträge, dass Sie mit dabei waren, dass Sie zugehört haben. Zum Schluss bitten wir Sie, Professor Ohly, dass Sie uns den priesterlichen Segen geben.
Gerne. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite, stärke und führe euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute Ihnen, Professor Ohly. Auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gottes Segen. Weiterhin viel Freude mit unserem Programm. Es verabschiedet sich Veronika Ruf.